Guten Morgen. Ich möchte die Einleitung mit ein paar Fragen beginnen. Die erste Frage, die ich uns stellen möchte: Wer von uns ist schon mal ein Wettrennen gelaufen? Ja, viele. Wer von uns ist schon mal 5 Kilometer am Stück gelaufen? Gibt es da auch welche? Sehr gut. So, jetzt wollen wir das mal noch etwas schwieriger gestalten. Wer von uns ist mal mehr als 42 Kilometer und das bei 40 Grad Hitze gelaufen? Ich sehe keine Hand. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil wir haben hier nicht so oft 40 Grad. Der Marathonläufer Patrick Makau, der in Kenia geboren ist, der hat letztes Jahr einen neuen Weltrekord aufgestellt bei dem Berlin-Marathon. Seiner Zeit von 2 Stunden, 3 Minuten und 38 Sekunden. Dieser Patrick Makau, der kennt die Situation, zu laufen, zu trainieren, wenn es heiß ist. Er ist ja in Afrika geboren. Ob er da jetzt noch wohnt, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesem Bild. Ein Läufer, der bei 40 Grad in der Wüste läuft und trainiert und hart arbeitet. Es wird nicht lange dauern, das wissen wir, bis dem Läufer der Mund trocken wird, bis er Durst bekommt und bis er etwas trinken möchte. Ich denke, das kennen wir selber, wenn wir Sport machen, wenn wir vielleicht laufen, oder wenn wir hart arbeiten, wo wir richtig ins Schwitzen kommen, dann kennen wir dieses Gefühl, dass wir Durst bekommen. Wir möchten etwas trinken. Wir kennen das auch, wenn es etwas länger dauert, bis wir den Durst stillen, bis wir etwas Wasser zu uns nehmen, dann trocknet uns der Mund aus. Dann klebt die Zunge irgendwann mal am Gaumen und das geht dann sogar so weit, dass der Kopf sogar benommen wird und uns vielleicht die Knie weich werden. Und dann sehnen wir uns nach einem erfrischenden, kühlen Glas Wasser, was unseren Körper wieder aufrichtet, was unseren Körper wieder belebt. Und das ist eine gute Einrichtung, das ist was Gott, der Schöpfer, in unserem Körper eingelegt hat. Ein Indikator, der uns anzeigt, dass uns Flüssigkeit fehlt. Wir bekommen nämlich Durst. Lasst uns mal gemeinsam lesen, was die Bibel auch dazu sagt. Ich lese die ersten 3 Verse aus dem 1. Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Alles, was er macht, gerät wohl. Der Psalmist sagt hier, wohl dem, oder eine andere Übersetzung sagt auch, glücklich ist der, der nicht alles das tut, was ein Gottloser tut. Glücklich ist der, der sich nicht auf die Lästereien über andere einlässt, also nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern davon Abstand nimmt, sich davon distanziert. Und da stelle ich uns persönlich die Frage, wie verhalten wir uns in so einer Situation? Schlagen wir da genau in die gleiche Kerbe hinein und machen dann mit beim Lästern, machen andere Leute schlecht? Oder ergreifen wir Partei für die Person, über die gelästert wird? Verteidigen wir sie vor den anderen, weil wir wissen, es ist ein Mensch genau wie du und ich, den Gott genauso liebt wie mich und dich. Und wir wissen auch alle, dass wir vor Gott alle gleich sind. Wir haben damit gar kein Recht, über andere Menschen zu urteilen und über andere Menschen schlecht zu reden, über sie herzuziehen, nur weil sie vielleicht etwas anders sind oder sich etwas anders verhalten als wir. Ich glaube, Gott freut sich über uns, wenn wir in solchen Gesprächen Einhalt gebieten oder wenn wir solche Gespräche, wo Menschen schlecht gemacht werden, auf andere Themen lenken. Wenn wir einfach das Thema wechseln. Und jetzt kommt der Durst ins Spiel. Wir lesen in Vers 2, glücklich ist der, der sich nach Gottes Wort sehnt, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht, steht auch in der Genfer Übersetzung, neuen Genfer Übersetzung. Es klingt für mich so wie ein junges, verliebtes Paar, was sich abends verabschiedet und es kaum abwarten kann, sich am nächsten Tag wiederzusehen. Und doch, denke ich, ist es eine gewaltige Herausforderung, die hier steht. Oder wer kann von sich sagen, dass er Tag und Nacht in Gottes Wort forscht und darüber nachdenkt? Also ich kann es von mir nicht behaupten. Und dennoch denke ich und fordere ich uns heraus, danach zu streben, wenn wir glücklich sein wollen. Denn es steht, glücklich ist der, der Tag und Nacht über sein Gesetz nachdenkt und darin forscht. Zur Verdeutlichung lesen wir in dem 3. Vers, oder zeichnet der Psalmist ein sehr einfaches Bild, was wir, glaube ich, alle sehr gut verstehen können. Er vergleicht den treuen Bibelleser mit einem Baum, der direkt an einer Wasserader gepflanzt ist, der direkt an einer Wasserader steht und somit den direkten Zugang zu immer neuem, immer frischem Wasser hat. Und das, was auch lebenswichtig natürlich für so einen Baum ist. Das Ergebnis sind natürlich die Früchte zu der Erntezeit und dass die Blätter immer grün sind, steht hier. Wir haben bei uns in unserem Garten einen großen Kirschbaum, der stand schon da, als wir das Grundstück gekauft haben. Und es fällt mir auf, und das, denke ich, wird jeder auch bestätigen können, der einen Garten hat, der einen Baum im Garten hat oder mit offenen Augen durch die Natur geht. Wenn es im Sommer sehr heiß ist, wenn es lange nicht regnet, dann lässt ein Baum die Blätter hängen. Dann sehen die Blätter welk aus. Wenn es dann aber regnet, dauert das gar nicht lange, bis diese Blätter wieder schön saftig und grün aussehen, weil der Baum Wasser getankt hat, weil der Baum Energie getankt hat. Und so erleben wir das und sehen, dass es für uns Menschen, aber auch natürlich auch für die Natur unheimlich wichtig ist, regelmäßig und baldmöglichst mit frischem Wasser versorgt zu werden, genug Wasser aufzunehmen, um zu leben. Ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter, um zu überleben. Experten sagen ja auch, dass ein Mensch circa 30 Tage ohne Essen, ohne feste Nahrung auskommen kann. Können wir uns vielleicht nicht so gut vorstellen, weil wir vielleicht schon in 3 Stunden wieder Hunger bekommen. Aber man stirbt noch nicht sofort davon. Aber man sagt, dass ein Mensch so 3 Tage ohne Wasser auskommen kann, bis er verdurstet. Der eine mehr, der andere weniger. Aber da sehen wir schon mal die Relation, wie wichtig das Wasser ist, wie wichtig es ist, Flüssigkeit aufzunehmen in den Körper. Das ist auch ein Bild, was ich finde, das sehr gut zu unserer Seele passt, zu unserem geistlichen Leben. Unsere Seele teilt uns auch mit, wenn wir sie nicht mit genügend geistlichem Wasser versorgen, wenn wir unserer Seele den Zugang zu Gottes Wort verweigern oder wenn wir unserer Seele den Zugang nur selten gewähren. Ein ausgetrocknetes Herz sendet auch Alarmsignale, sendet verzweifelte Botschaften an seine Umwelt, die sich in Unausgeglichenheit zeigen, die sich in innere Unruhe zeigen, Schuldgefühle, Ängste. Ich merkte das auch an mir, wenn ich eine Zeit lang mal die stille Zeit mal vernachlässigt habe. Dann hat sich das zum Beispiel so ausgewirkt, dass ich viel schneller gereizt war. Ich denke, das ist eine Situation, wo viele ja, das nachvollziehen können. Und das hat die Umwelt um mich herum mitbekommen und nicht einfach nur so an mir gesehen, sondern die haben das auch zu spüren bekommen. Und ich glaube aber nicht, dass Gott möchte, dass wir so leben, dass wir damit leben. Ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir die negativen Auswirkungen des geistlichen Verdurstens, so nenne ich es mal, als unangenehme Begleiter des Lebens dulden. Deswegen fordere ich uns heraus, lasst uns unsere Seele wie unseren Durst behandeln. Lasst uns Gottes Wort in uns aufsaugen wie ein Schwamm, den man in Wasser reintaucht. Ein Bild, was auch aus dem Alltag heraus, denke ich mal, jedem geläufig ist. Denn wer garantiert uns, dass wir auch morgen noch so friedlich leben, wie wir es heute leben, oder in einem Jahr oder in 5 Jahren? Ich glaube, es kann kein Mensch uns garantieren. Wer garantiert uns, dass wir nicht in Situationen kommen, wo nicht Druck auf uns ausgeübt wird? Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir uns einiges von unseren Mitmenschen, Arbeitskollegen, Schulkameraden anhören müssen, wo wir herausgefordert sind, Stellung zu beziehen zu Gott und zu unserem Glauben an ihn. Und da stellt sich die Frage, womit haben wir vorher unseren geistlichen Schwamm gefüllt? Kommen da in dieser Situation dann Worte heraus von Gott, wenn wir ausgequetscht werden, wenn wir unter Druck geraten? Oder kommen da andere Dinge hervor, wo Gott nicht unbedingt geehrt wird? Wie sieht unsere Reaktion aus, wenn wir angefochten werden? Da ist es dann entscheidend, womit haben wir unseren Schwamm gefüllt? Tragen wir die Waffe, das Wort Gottes in uns, die uns dann hilft, gegen die Angriffe des Teufels zu verteidigen? Tragen wir Bibeltexte im Kopf mit uns, die wir in schwierigen Lagen unseres Lebens anwenden können, die uns aufrichten, die uns vielleicht eine neue Denkrichtung, uns wieder neu ausrichten auf Gott? Ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir ganz stark und sehr gut von Jesus lernen können, als er versucht wurde von dem Teufel. In jeder Versuchung konterte Jesus dem Teufel mit einem Zitat aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift und hat den Teufel damit in die Schranken gewiesen. Der Teufel hatte am Ende keine Argumente mehr, er konnte Jesus nicht zu Fall bringen. Jesus hat ihn nachher weggeschickt, indem er sagte, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da war das klar für den Satan. Ich habe hier nichts mehr verloren. Ich habe hier den Kampf verloren. Zum Schluss, bevor wir gleich beten, wende ich mich noch an die Kinder, an die Teenies, Jungschaller. Meine Frage an euch. Wer lernt in der Kinderstunde oder in der Jungscha jetzt noch Bibelverse auswendig? Meldet euch mal. Sehr gut. Fast nur Kinder, keine Jungschaller, keine Teenies. Behaltet das bei, Kinder. Das ist eine ganz gute, es ist sehr gut, wird euch im Leben auf jeden Fall weiterbringen. Es wird euch im Leben helfen, in Situationen, gerade dann, wenn der Teufel uns wieder eine Lüge ins Ohr flüstern möchte und uns zur Sünde verleiten möchte, dann können wir mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert kontern und können ihn in die Schranken weisen. Ich möchte uns bitten, jetzt aufzustehen und zu beten, dass wir den geistlichen Durst spüren und dass wir den geistlichen Durst stillen, indem wir das Wort Gottes in uns aufsaugen. Lasst uns beten.